So, guten Abend, liebe Geschwister. Die Zeit eilt. Es ist Donnerstag schon, nicht wahr? Also, wir denken schon, nicht mal ans Heimfahren, aber immerhin, wir denken schon ans Ziel. Das Lied, das wir gesungen haben, ist natürlich kein CA-Lied, ich weiß das. Aber meines Wissens, da gibt's bestimmt Leute, die es besser wissen wie ich, aber meines Wissens, das erste Lied über Israel, Jerusalem nach der Reformation. 1599 gedichtet von Philipp Nicolai. Es mag noch andere geben, die ich nicht kenne, muss ich dazugeben, aber in unserem Gesangbuch ist es meines Erachtens das erste, das gedichtet wurde. Und dann ging es immer weiter nach der Reformation, ist auch eine Israel Begeisterung kann ich nicht sagen, aber ein Israel-Denken aufgewacht. Und auch in England. Allerdings, wie typisch mal wieder, England politisch, weltpolitisch, Deutschland in der Gelehrtenstube. Und so ist das eben ja, bei uns in Europa. Bevor ich anfange, habe ich noch etwas zu sagen. Werbung muss ich jetzt machen. Unter uns sitzt Monika immer. Du kommst auch dran. Unsere Chef-Technikerin, ja, mit einem nicht ganz idealen Übermittlungssystem hier, aber mit allen Trick 17 kriegt man es immer wieder hin. Ja. Sie hat 3 Broschüren geschrieben über die Jubeljahre oder Halljahre und über die Jahrwochen, so 70 Jahre. Ich habe von Anfang an durfte ich mit dabei sein und mit sie mit begleiten. Am Telefon manchmal auch ja, deutlich gesagt, das kann nicht stimmen. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist an den 3 Bänden. Sie stimmt. Sie stimmt. Ich mache nicht mehr, werde auch keine Inhaltsangabe machen, sondern ich möchte einfach sagen, wer sich dafür interessiert, ein hochinteressantes Thema, der kann in Kahal die Dinge herunterladen. Nicht wahr? So ist es. Die sind alle fix und fertig und man kann sie dort herunterladen. Aber unerwähnt, in dieser Freizeit wollte ich das nicht lassen. Es ist zu schön, aber es ist auch wahr. Ja. So, das habe ich jetzt gesagt. Ich würde am liebsten mal mit ihr ein Seminar darüber machen, aber wo und wann und wie, das weiß ich auch nicht. Aber man kann da mal drüber nachdenken. So, jetzt fange ich langsam an. Wir haben den Text schon gehört, Sacharja 12, Verse 1 bis 9. Das ist aber nicht alles. Dazu gehört zum Thema auch Gog und Magog. Und dazu gehört zum Thema auch Widder und Ziegenbock. Die kommen heute auch Abend auch dran. Aber die Weiterentwicklung danach, das kann ich nicht mehr bringen. Warum? Die Zeit eilt auch. Und wir haben auch nur ein begrenztes Aufnahmevermögen. Nun habe ich 2013 zum ersten Mal hier in Neudorf dieses Thema gehabt. Ich war 2013 zum ersten Mal in Neudorf. Und da habe ich dieses Thema gehabt, Sacharja 12, 1 bis 9. Natürlich, nach 12 Jahren muss man das nicht mehr so genau wissen. Nun hat sich natürlich auch in der Zwischenzeit einiges entwickelt. Viele Dinge sind geschehen. Man hat den Eindruck oder gewinnt den Eindruck, dass wir auf der letzten Strecke zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus zu seiner Gemeinde sind. Und das bedeutet, dass auch die Anzeichen sich mehren, dass für Israel danach eine neue Zeit anbricht. Jetzt könnte vielleicht jemand denken, ich folge dem Zeitgeist, jetzt ist Iran dran, also macht Eberhard Weber jetzt dieses Thema. Da gab es noch gar keinen Irankrieg, als ich dieses Thema an Jörg Thoma weitergegeben habe, sondern da war etwas ganz, ganz anderes im Hintergrund und das möchte ich euch jetzt sagen. Da gibt es, oder gibt es immer noch, gab es in Faktum, manche kennen die Zeitschrift Nummer 3, das ist die noch aktuelle, einen Artikel von Thomas Lachenmeier, dem früheren Chefredakteur und der immer wieder, mindestens in meinen Augen, sehr interessante Analysen und Artikel schreibt. Er schreibt dort auf Seite 25 rechts unten, ich lese das jetzt vor, und das geht es auch heute. Die muslimischen Apologeten verstehen sehr genau, dass Muslime dem Islam den Rücken kehren werden, wenn offenbar wird, dass Allahu Akbar, Allah ist größer, das heißt das auf Deutsch, habe ich abgeschrieben, kann ja kein Arabisch, nicht zutrifft, etwa in der Auseinandersetzung mit christlichen Ländern und Israel. Das käme einer Falsifizierung, also eines Falscherweises des Islam gleich. Deshalb ist der Vernichtungswille gegen Christen und Juden Teil der islamischen Identität und wird überall dort umgesetzt, wo der Islam die Macht dazu hat. Das ist auch der Grund, weshalb in den 56 Ländern der Organisation für islamische Zusammenarbeit, OIC heißt er anscheinend, kaum oder keine Religionsfreiheit gibt. Viele dieser Länder waren einst christliche Nationen. In der ehemals christlichen Türkei ist das Christentum faktisch ausgerottet worden. Christen gibt es nur noch im Promillebereich. Deshalb geht es bei dem Kampf gegen Israel auch nicht um Land und das erfundene Volk der Palästinenser, sondern um den globalen Dschihad, den heiligen Krieg. Die Dschihadisten fechten den Krieg aus, ob Allahu Akbar gilt oder ob der Gott der Bibel der wahre Gott ist. Das hat mich angesprochen und das ist auch so. Und deshalb mein Thema, die Belagerung Jerusalem. Wir haben den Text gehört, ich lese einfach so immer wieder die nachfolgenden Verse. Lesen wir noch einmal im Text die ersten zwei Verse. Es spricht Jahwe, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Belagerung Jerusalem, ein Stichwort heute. Der Herr eröffnet diese Endzeitrede mit einer dreifachen Aussage über sich selbst. Jahwe hat den Himmel ausgespannt. Jahwe hat die Erde gegründet. Jahwe hat des Menschengeist in seinem Inneren gebildet. Das ist und bleibt das Markenzeichen Gottes, dass er die Himmel ausgespannt und dass er die Erde gegründet hat. Das wollten die Menschen natürlich nicht wahrhaben. Deshalb muss Paulus in Römer 1, Vers 18 bis 25 die Reaktion Gottes über dieses Verhalten darlegen. Er schreibt, Vers 18, Römer 1. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, die von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Vers 21. Weil sie Gott kennend, ihn weder als Gott verherrlicht, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielten und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von einem verweslichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandeln und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst, Gottesdienst steht dort sogar, dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen sei in Ewigkeit. Gott ist erkennbar in der Schöpfung, auch wenn der Mensch das nicht wahrhaben will. Eine besondere Aussage ist der dritte Punkt. Gott hat des Menschen Geist in seinem Innern gebildet. Diese Aussage ist für das Weitere ganz wichtig. Gott hat in seinem Inneren keinen Geist geschaffen, sondern er hat ihn gebildet. Er hat den Menschen von seinem Geist gegeben. Es gibt nur seinen Geist ursprünglich. Das bedeutet, dass der Geist schon immer vorhanden war. Aber Gott hat ihn in seinem Innern geformt, im Innern des Menschen. Er hat ihn seinem Wesen und seiner Art angepasst, meinen und deinen Geist. Dort steht das Wort Yatzar. Das ist der gleiche Begriff, wie wir ihn in der Schöpfungsgeschichte kennen, und zwar in 1. Mose 2, Vers 7. Und Jahwe Gott bildete, Yatzar, das Grundwort, den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Der vom Staub des Erdbodens gebildete Mensch wurde von Gott so geformt, wie es seinem eigenen göttlichen Bilde entsprach, gemäß 1. Mose 1, Vers 27. Und dann gab er ihm eine Seele, auch seiner Art gemäß. Diese trägt sein ganzes menschliches Leben und Wesen. Und dann gab er ihm auch seinen Geist. In 1. Mose 2, Vers 7 steht zwar noch nichts davon, das stimmt, kommt später erst der Geist. Aber Zacharja 12, Vers 1 spricht deutlich aus, dass Gott den Geist des Menschen in seinem Innern geformt gebildet hat. Man könnte also sagen, Gott schuf den Menschen in seiner ganzen Gesamtheit, in seinem göttlichen Innern, in seinen göttlichen Gedanken, und dann bildete und formte er den Menschen aus dem Staub des Erdbodens, blies eine Seele in ihn hinein und formte seinen Geist in seinem Innern. Unser Geist ist von Gott geformt. Das darf doch jeden Menschen interessieren, dass Gott seinen Geist in seinem Innern geformt hat, ihn angepasst hat an seine Art und sein Wesen. Das gilt für jeden Menschen. Und dann folgt der zweite Vers. Ich wiederhole ihn noch einmal. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale. Das hängt mit diesem Geist zusammen. Für alle Völker ringsum. Und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung von Jerusalem. Da werden als zu gegebener Zeit alle Völker ringsum, das heißt um Jerusalem herum, diese Stadt belagern wollen. Das ist in meinen Augen das nächste große Geschehen, die Belagerung Jerusalem und die damit verbundene Entrückung. Das ist mein Thema. Doch was geschieht da? Da macht Gott die Stadt Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Das bedeutet, ihr Geist ist derart verblendet, er ist wie mit Drogen behandelt worden. Sie sind unfähig, etwas anderes zu denken, als nur sich aufzumachen zur Belagerung von Jerusalem. Deshalb ist die Rede vom Geist so wichtig. Ihr Geist wird sogar von Gott verblendet werden, davon kann man ausgehen. Und dann beginnen sie, ich werde dann erklären, wie das kommt, das ist jetzt erst der Anfang. Und dann beginnen sie, Jerusalem zu belagern. Und nunmehr Vers 3 in Zacharja 12. Und es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich Jerusalem zu einem Laststein machen. Wir haben gelesen, Stemmstein. Ich lese die alte Elberfelder Übersetzung. zu einem Laststein machen für alle Völker. Alle, die ihn aufladen wollen, werden sich gewisslich daran verwunden. Und alle Nationen der Erde werden sich wieder dasselbe versammeln. Da geht es aber nicht nur um die Völker ringsum, also um die sogenannten Palästinenser, um es deutlich zu sagen, sondern es werden sich sogar alle Völker gegen Jerusalem versammeln. Wie ist so etwas möglich? Die Antwort ist doch ganz einfach. Da wird die UNO zu diesem Krieg aufrufen und dann werden sich die Abordnungen der Völker nach Jerusalem begeben und an der Belagerung teilnehmen. Dass das die UNO machen kann, da brauchen wir nur in unsere Welt hineinschauen. Sie werden sich aber alle an Jerusalem verwunden. Es wird zum Laststein für alle diese Völker, die sich gegen Jerusalem versammelt haben werden. Anders ausgedrückt, sie werden sich verlupfen, sie werden diesen Laststein nicht wegbewegen können, sondern sie werden selber sich daran verletzen oder vielleicht sogar zugrunde gehen. Jetzt noch Vers 4, Sacharja 12, Vers 4. An jenem Tage wird an jenem Tage spricht Yahweh, werde ich alle Rosse mit Scheu werden und ihre Reiter mit Wahnsinn schlagen. Und über das Haus Juda werde ich meine Augen offen halten und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen. Ich sehe das so, die Rosse sind hier ein Bild auf all die militärischen Fahrzeuge, die dort anrücken werden. Und die Reiter, das sind die Fahrer, die diese Fahrzeuge fahren werden. Dann werden die Motoren stottern und die Reiter als die Fahrer werden nicht mehr durchblicken. Und sie werden, um mit einem alten jiddischen Ausdruck zu sprechen, Meschugge werden oder anders ausgedrückt, kennt ihr auch, ja, anders ausgedrückt, sie werden verrückt werden. Der Geist ihnen wurde und er wird verblendet werden. Doch wer rückt da an? Die Palästinenser schaffen das alleine nicht. Doch wer wird ihnen helfen? Neben all den Völkern beziehungsweise ihren Abordnungen, das ist ein unbestimmter Ausdruck, muss noch etwas anderes dabei geschehen. Und das ist nichts anderes als das Geschehen von Gog und Magog. Gog und Magog. Und jetzt dürft ihr schockiert sein. Warum? Weil ich sage Gog und Magog nach Hesekiel 39 und nicht wie üblich gesagt 38. Ich erkläre das nachher natürlich alles noch. Die Prophezeiung über Gog und Magog ist eine uralte göttliche Prophezeiung. Wir lesen davon in Hesekiel 39 und 38. Die meisten Ausleger meinen, dass der Kriegszug nach Hesekiel 38 zuerst daran kommt. Das kann ich so nicht mittragen. Nach meiner Auffassung kommt Hesekiel 39 zuerst. Alle meine Mitbrüder, die das natürlich anders sehen, die mögen mir jetzt verzeihen. Ich verzeihe aber auch Ihnen, dass ich es nicht so sehe wie ich. Also, wir lesen nunmehr Stücke aus diesem Kapitel. Das ist Gog und Magog, Hesekiel 39. Das muss ich jetzt aufschlagen, weil ich nicht alles abgeschrieben habe. So, und du Menschensohn, weissage wieder Gog und sprich. So spricht der Herr Yahweh. Siehe, ich will an dich für Gog, Fürst von Rosh, Meshech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken und herbeiführen und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Vögel, die mit dir sind, den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Auf dem freien Felde sollst du fallen, denn ich habe geredet, spricht der Herr Yahweh. Und ich werde Feuer senden unter Magog und unter die, welche auf den Inseln, also im Mittelmeer, mindestens nach diesem Text, sicher wohnen. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, dass ich Yahweh bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, dass ich Jahwe bin, der Heilige Israels. Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht der Herr, Jahwe. Das ist der Tag, von welchem ich geredet habe. Da wird also Gog und Magog vom äußersten Norden herumgelenkt und auf die Berge Israels gebracht. Nach meiner Meinung ist das jenes Volk, das die Palästinenser unterstützen wird. Denn sie brechen in Israel ein und Israel kann nichts dagegen machen. Diese weltberühmten Waffen Israels, die werden von diesen Gog, von diesem Gog und Magog überrannt werden, alle, die mit ihm ziehen. Sie werden durch die Waffen und die Masse der Soldaten überrannt werden, ihre eigenen, also die Juden, ihre eigenen Waffen reichen dazu nicht aus. Vielleicht geht ihnen auch eines Tages die Munition aus. Mit ihrer Hilfe können die Nachbarn Jerusalems diese Stadt belagern. Doch nun heißt es von Gog und Magog, Hesekiel 39, 3 und 4, und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand werfen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Haufen und die Völker, die mit dir sind, den Raubvögeln allerlei Gefieders und den Tieren des Feldes habe ich dich zur Speise gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen, denn ich habe geredet, spricht der Herr Jahwe. Haben wir jetzt zum zweiten Mal gehört. Und dann, so geht das dann weiter, dann werden die Bewohner der Städte Israels hinausgehen und werden Feuer machen und heizen mit Waffen und Tatschen und Schilden, mit Bogen und Pfeilen und mit Handstäben und Lanzen. Und sie werden Feuer machen damit 7 Jahre lang. Das ist ein Grund, dass ich Hesekiel 39 zuerst setze, dass die mit den eroberten oder liegen gebliebenen Waffen 7 Jahre Feuer machen. Das entspricht dem, was Arthur Mohl immer wieder gesagt hat, von den 7 fetten Jahren, die den 7 mageren vorgelagert werden. Hinter dem Wort Feuer machen steht der Begriff Be'er. Dieser bedeutet in der Form des Piel anzünden, in Brand setzen, verbrennen, niederbrennen, verzehren. Es ist möglich, dass sie damit Feuer machen. Aber eher noch besteht die Möglichkeit, dass sie diese Waffen einfach verbrennen. Hinter dem Wort heißen, das nächste Wort, steht der Begriff Nasak. Das ist wieder etwas anderes. Der in der Form, Entschuldigung, die Grammatik, in der Form des Hif'il, entzünden, aufflammen lassen, verbrennen bedeutet. Und hier könnte man durchaus mit heizen übersetzen. Und das werden sie 7 Jahre lang tun. Sollte dieser Kriegszug kurz vor dem tausendjährigen Reich sein, dann passt das nicht. Da braucht man diese Sache nicht mehr tun. Das Geschehen von Hesekiel 38 passt deshalb noch nicht, ich sehe es so in unserer Zeit, weil hier Völker dort als 38 mit Namen benannt werden, die dazu einfach noch nicht formiert sind. Wann Hesekiel 38 läuft, ist für mich noch in der Tat noch nicht völlig klar. Denn es steht geschrieben, Hesekiel 38, Vers 12, bist du gekommen, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Nabel der Erde bewohnt. Das kann kaum in der jetzigen Zeit sein, weil da kann man noch gar nicht so viel rauben. Ich weiß, das macht man auch so, das schiebe ich ein, Adolf Heller hat ein Büchlein geschrieben, die Weltmächte der Inside und Israel, und da bringt er sehr viel über Hesekiel 38, da spricht vom Toten Meer, das so viel Schätze hat, und heute könnte man auch manches andere bringen, aber das ist nicht das, um Raub zu rauben. Das kann kaum als an der heutigen Zeit und kaum in der Endzeit sein. Da wird ja Israel wieder zerstreut. Ich schätze, also bitte jetzt schätze ich einfach, es könnte am Ende der 7 fetten Jahre sein, wo Israel wieder stinkereich wird oder auch in der Mitte der Endzeit nach den ersten 3,5 Jahren, wo es noch reicher wird. Aber das muss jetzt nicht unser Thema sein. Das möchte ich auch nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Raub kann man nur dort rauben, wo etwas zu holen ist. So ist das. Das kann nicht für heute gelten und schon gar nicht für das Ende der letzten oder 7 Jahre. Deshalb meine Zurückhaltung für dieses Thema ist für mich auch jetzt im Moment nicht so ganz wichtig. Auch Hesekiel 39 kann sich nicht auf das Millennium beziehen, denn dann wird da mit größter Sicherheit auch das Land nicht mehr 7 Jahre lang gereinigt werden müssen, wie wir das in Hesekiel 39, Vers 12 lesen. Alle die großen Verheißungen, die in Hesekiel 39 stehen, werden dann danach auch mit einem gewissen Zeitversatz geschehen. Nicht wahr? Ich will mich Israel zuwenden und ich werde Jerusalem festmachen und dergleichen Dinge mehr. Besonders Hesekiel 39:29 wird sich erst am tausendjährigen Reich erfüllen. Doch ist das ganze Geschehen vorher eine Hinführung dazu, denn in dem genannten Vers heißt es, und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Yahweh. Auch das ist ein Wort für die Zukunft, wie übrigens auch Sacharja 12, Vers 10, wo du gelesen hast, das schließt sich erst an und ist eben eine Prophetie aufs tausendjährige Reich und nicht auf unsere Zeit. So, dann werde ich mich nicht verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr Yahweh. Und das geschieht, wie ich sagte, erst im tausendjährigen Reich. Vorher hat er, wie gesagt, sein Angesicht vor ihnen verborgen. Doch nun die Reaktion Gottes in Bezug auf Juda und Jerusalem. Das ist für uns jetzt wieder wichtig. Das betrifft jetzt wieder die, die über Jerusalem belagern. Gog und Magog will nicht nach Jerusalem, so nebenbei. Das wollen die Länder drumherum, die Feinde. Es will auf die Berge Israels und dort wird es fallen. Aber die Nachbarn wollen Jerusalem erobern. Und jetzt greift Gott ein. Das lesen wir in Vers 8. Doch zunächst Sacharja 12, Vers 5. Und die Fürsten von Juda werden in ihrem Herzen sprechen. Eine Stärke sind mir die Bewohner von Jerusalem in Yahweh, der Heerscharen, ihrem Gott. Dieser Vers hat eine deutliche Aussage. Gott hat eingegriffen, auch in Juda, und jetzt werden sie reagieren hinsichtlich der von Gott besiegten Feinde. Und noch etwas ist erstaunlich. Sie sagen, dass die Bewohner von Jerusalem für sie eine Stärke sind. Das bedeutet doch, dass alle Feinde, die gegen Jerusalem herangezogen sind, durch Juda und Jerusalem besiegt oder vernichtet werden. Das betrifft sowohl den Osten Jerusalems als auch das drumherum. Gott hat ganze Sachen gemacht. Und nun Vers 6, Sacharja 12,6. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen, gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen. Das ist die Reaktion, wenn Gott eingreift. Das, was ich gerade gelesen habe. An jenem Tage werde ich die Fürsten von Juda machen, gleich einem Feuerbecken unter Holzstücken und gleich einer Feuerfackel sogar unter Garben. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Und fortan wird Jerusalem an seiner Stätte wohnen. Jetzt gibt der Herr den Fürsten von Juda und natürlich der dazugehörenden Bevölkerung unvorstellbare militärische Fähigkeiten, dass Begriffe geprägt werden wie Feuerbecken unter Holzstücken oder gar Feuerfackeln unter Garben. Und dann steht noch etwas Wichtiges dort. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker verzehren ringsum. Alle Völker verzehren ringsum. Das bedeutet doch, dass kein Feind in Israel übrig bleibt. Israel wird total befreit und befriedet. Und anschließend wird Jerusalem, dass die Bevölkerung von Jerusalem an seiner Stätte wohnen, eben in Jerusalem. Das bedeutet aber auch, dass dies auch die Völker jenseits der heutigen Grenze Israels betrifft. Ich lese dazu einen Vers aus Hesekiel 5, Vers 5. So spricht der Herr Jahwe: Dieses Jerusalem, inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder um dasselbe ringsum herum. Das steht in Hesekiel 5. Und genau diese Völker ringsum herum, die werden nun von Israel besiegt. Jesaja 12, Vers 7. Und Jahwe wird die Zelte Judas zuerst retten, auf dass die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Juda erhebe. Noch einmal wird das Thema von der Rettung aufgegriffen. In Vers 7 wird also gesagt, dass die Zelte Judas zuerst gerettet werden. Sie haben unter der Belagerung und dem Heranrücken der Feinde gelitten. Jetzt rettet sie Gott auch zuerst. Wie das nun im Einzelnen vor sich geht, ist in diesem Zusammenhang nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass die Zelte Judas vor den Zelten Jerusalems gerettet werden. Ob es auf dem Weg zur Belagerung, zu solchen Massakern kommen wird, wie am berühmten 7. Oktober 2023, bezweifle ich. Die Nachbarn Jerusalems und die beteiligten Völker sind derart verblendet, dass sie nur auf Jerusalem fixiert und ausgerichtet sind. Aber nun steht in Vers 7 noch etwas ganz Erstaunliches, nämlich, dass die Pracht des Hauses Davids und die Pracht der Bewohner von Jerusalem sich nicht über Juda erhebe. Da taucht auf einmal das Haus Davids auf. Und ich gestehe, was ich Ihnen jetzt sage, das gehört ein Stück weit zu meiner heutigen prophetischen Sicht. Ich bin immer wieder erstaunt, dass in Vorträgen über die Endzeit das Haus Davids kaum erwähnen findet. Und doch ist es etwas ganz Wichtiges und wie gesagt Erstaunliches. Und das bedeutet, dass noch in unseren Tagen das Haus Davids wieder entdeckt werden muss. Ohne das Haus Davids gibt es keine Belagerung von Jerusalem. Nun wissen wir, dass der Staat Israel etliche Institute für genetische Untersuchungen gegründet hat. Es ist bekannt, dass es Menschen gibt in Israel, die ihre Abstammung bis auf David zurückführen können. Wenn man diese Menschen als Ausgangspunkt nimmt, dann kann man in Israel weitere Personen mit derselben genetischen Struktur finden. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es schon viele derartige Personen gibt, die den Verantwortlichen bekannt sind. Es gibt sogar schon einen Verein zur Entdeckung des Hauses Davids. Aber bis jetzt hat das Oberrabbinat es noch nicht freigegeben, solche Namen zu veröffentlichen. In meinen Augen ist es nur eine Frage der Zeit, bis endlich groß propagiert wird, dass das Haus Davids wieder entdeckt worden ist. Das bedeutet natürlich für Israel einen gewaltigen Aufbruch und für die Feinde einen gewaltigen Schock. Aus diesem Grund heraus werden sie auch versuchen, Jerusalem zu belagern und ganz Jerusalem in ihren Besitz zu bringen und das Haus Davids natürlich auszulöschen. Man mag sagen, das ist Spekulation, aber in meinen Augen keine Spekulation. Das Haus Davids muss wieder entdeckt werden. Es geht kein Weg vorbei. Ohne Haus Davids gibt es keine Endzeit. Sacharja 12, Vers 8. Das geht jetzt weiter. Denn jetzt haben wir das Haus Davids und jetzt geht das. Kommen die nächsten Verse. An jenem Tage wird Jahwe die Bewohner von Jerusalem beschirmen und der Strauchelnde unter ihnen wird an jenem Tage wie David sein und das Haus Davids wie Gott oder Elohim, wie der Engel Jahwes vor ihnen her. Wir können uns das nicht vorstellen, was da passiert, wenn Jerusalem belagert wird. Und ich bin der Meinung, wir sind schon so weit in Richtung Endzeit, dass diese Dinge fast in greifbare Nähe geraten. Und mit diesem Vers, mit dieser Aussage 12, Vers 8, das Haus Davids wie Elohim, wie der Engel Jahwes vor ihnen her, da fühlt man sich geradezu ins Alte Testament versetzt. Zunächst wird der Herr die Bewohner von Jerusalem beschirmen, aber dann wird der Strauchelnde unter ihnen sein wie David. Das ist Verheißung der Bibel, das habe ich nicht erfunden. Erinnern wir uns an 1. Samuel 18,7, einschließlich 21, 20, 11 und 29, 5, als die Israeliten rufen, Saul hat seine Tausend erschlagen und David seine Zehntausende. Dieser Ruf erfüllt sich hier noch einmal, aber das ist noch nicht alles. Dann wird das Haus Davids wie Gott, wie Elohim sein, wie der Engel Jahwes vor ihnen her. Auch hier dürfen wir uns an ein alttestamentliches Geschehen erinnern, nämlich dass sein Engel, das ist der Engel Jahwes, vor Israel herziehen wird. Dazu 2. Mose 23, Vers 23. Und wir kehren in diesem Geschehen ins Alte Testament zurück. Das geht jetzt hier weiter. Die Gemeinde wird ja dabei entrückt werden. Ich will das noch erzählen. Und jetzt dazu 2. Mose 23, 23. Denn mein Engel wird vor dir hergehen und wird dich bringen zu den Amoritern und den Hethitern und den Perizzitern und den Kanaitern, den Hevitern und den Jebusitern. Und ich, Jahwe, oder der Engel, werde sie vernichten. Zunächst heißt es in 2. Mose 23, 20 nur, siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. Aber in 2. Mose 23, 23, hat drei Verse weiter, steht, genauer, wird dieser Engel als sein Engel bezeichnet und dieser ist einfach der Engel Jahwes, der vor ihnen herzog. Und noch es nochmals zu präzisieren, mein Engel, der Engel Jahwes, das ist der Engel Jahwes, von dem in Vers 21 geschrieben steht, hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht, denn er wird eure Übertretungen nicht vergeben, der nicht, denn mein Name ist in ihm. Oh, dem Engel des Herrn ist sein Name. Somit können wir festhalten, dass Jahwe den Bewohnern von Jerusalem Kraft gibt, wie einst dem David das Haus David. David wird sogar göttliche Kraft bekommen, um die Feinde zu besiegen. Selbst der Engel Jahwes, das ist sein Engel, wird an jenem Tage für Jerusalem streiten. Wir sind in der Tat, ich muss es nochmal wiederholen, zurückgekehrt ins Alte Testament. Und so wird es danach weitergehen. Die Gemeinde wird weggehen und so wird es weitergehen. Wir sind absolut auf einem sauberen prophetischen Boden. Und jetzt können wir auch die am Anfang gestellte Frage nach der Falsifizierung oder als falsch darzustellende, die nach der Falsifizierung Allahs beantworten. An jenem Tage wird es ein fürchterliches Gericht über den Islam und die islamischen Völker um Jerusalem herum geben, aber auch um Juda herum. Der Tempelberg wird von seinen Moscheen befreit werden und dieses Gericht wird bis in das Zentrum, so sehe ich, in das Zentrum des Islam reichen, bis nach Mekka und Medina. Viele Moslems werden Allah den Rücken kehren, bis in die Türkei wird das Gericht reichen. Vielleicht wird die Türkei sogar eine christliche Religion wieder annehmen. Dazu könnten die 7 Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3 eine wichtige Rolle spielen. Sacharja 12, Vers 9. Es wird geschehen an jenem Tage, da werde ich alle Nationen zu vertilgen suchen, die wieder Jerusalem heranziehen. Noch nicht geschehen, aber es wird geschehen. Auch dieser Vers ist aufschlussreich. Der Herr wird versuchen, nur versuchen, die Nationen zu vertilgen. Er wird sie keinesfalls ganz vertilgen. Jedenfalls wird sich nach diesem Geschehen keine Hand mehr gegen Israel erheben. Und Jerusalem, aber auch Jerusalem, auch Juda und ganz Israel werden für die nächste Zeit sicher an ihrer Stätte wohnen. Und nun zur Gemeinde. So sehe ich es und sage ich das ja schon mehr als 10 Jahre. Die Gemeinde wird, oder das kann ich jetzt Vergangenheit sagen, wurde in dieser kriegerischen Auseinandersetzung entrückt. Und Gott wendet sich wieder seinem Volk zu. Also mit der Belagerung Jerusalems und der Vernichtung der Feinde mit Gog und Magog einem großen Durcheinander für die Gemeinde entrückt werden. Aber das ist noch nicht ganz alles. Eine neue Zeit ist angebrochen. Das nächste geistliche Geschehen ist danach die Aufrichtung der 7 Gemeinden in Kleinasien. Damals nur in Kleinasien. Endzeitlich bedeutet das aber im Osten der neu geordneten Welt. Es folgen jetzt die Verse 10 und 14 in Sacharja 12. Doch das ist nicht mehr mein Thema. Das wird dann erst im tausendjährigen Reich sich erfüllen.
Kannst du nochmal sagen, worauf du das beziehst, die Entrückung?
Das sage ich dir mal. Es gibt noch einen dritter Beweis. Also, erster Beweis ist, dass jetzt die Zeit natürlich auch langsam reif wird. Wir spüren das, ja. Aber dann bei der Belagerung Jerusalems, wenn Gott eingreift von oben und wenn Gog und Magog kommt, also belagert Jerusalem durch Moslems und Gog und Magog zunächst mal auf die Berge Israels und in dieser Zeit wird die Gemeinde entrückt werden, weil die Welt mit etwas anderem beschäftigt ist, nicht mit uns. Alles klar, zunächst mal. Ja. So, aber das ist noch nicht alles. Jetzt kommt noch Widder und Ziegenbock nach Daniel 8. Noch ist nicht alles gesagt. Neben den Auseinandersetzungen um Jerusalem und um Israel mit Juda gibt es auch noch eine weltpolitische Auseinandersetzung. Und das ist also die Geschichte von Widder und Ziegenbock. Ich persönlich bin der Meinung, dass diese drei Geschehnisse, Belagerung Jerusalems, Gog und Magog sowie Widder und Ziegenbock zusammen geschehen, denn nur in diesem weltweiten Ereignis kann die Entrückung vor sich gehen, unbeachtet von der Welt, weil diese mit anderen Dingen beschäftigt ist. Der amerikanische Traum, oder wie man das nennen will, das ist das Flugzeug, der Pilot sitzt drin und dann ist Entrückung, Flugzeug ohne Pilot. Das sind natürlich amerikanische Vorstellungen. Oder in dem Buch da, das über die Entrückung da geschrieben worden ist, von den drei oder zwei, drei Amerikanern, da sagt die Frau, wo ist eigentlich die, sowieso, ich hoffe, dass ich keine Namen hier treffe, die Marlene, sage ich mal, ja, wo ist die? Die waren da. Ist die vielleicht entrückt? Ist die Entrückung geschehen? Dann sagten die, mach den Fernseher an, guck mal. Und dann stellen sie fest, die Entrückung hat stattgefunden. Nicht wahr? Das sind amerikanische Märchen, aber wir können es lesen und haben da, sagen nichts dazu. So, es geht weiter. Und jetzt dazu Jesaja 57, Vers 1. Jesaja 57, Vers 1. Der Gerechte kommt um und niemand nimmt es zu Herzen. Und die Frommen werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet, dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggerafft wird. Und jetzt lese ich das noch einmal. Der Gerechte kommt um und nimmt es, und niemand nimmt es zu Herzen. Und die Frommen, im Hebräischen steht dort, Anshe Chesed, das heißt, und die Frommen und die Menschen der Gnade werden hinweggerückt. Hä? Die Menschen der Gnade, wer sind denn die Menschen der Gnade am Ende der Gnadenzeit? Die Gemeinde, denke ich doch. Und die Menschen der Gnade werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet, dass der Gerechte, und wir sind Gerechte, vor dem Unglück hinweggerafft wird. Und jetzt den Text Daniel 8, Vers 3 bis 8. Daniel 8, Vers 3 bis 8. Ist ja gar nicht so weit vom Hesekiel weg. Im dritten Jahre der Regierung des Königs Belsatzar erschien mir Daniel ein Gesicht nach demjenigen, welches mir am Anfang erschienen war. Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist, und ich sah im Gesicht, und ich war am Flusse Ulai. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Flusse, der hatte zwei Hörner, Und die zwei Hörner waren hoch und das eine war höher als das andere und das höhere stieg zuletzt empor. Und ich sah den Widder nach Westen, nach Norden, nach Süden und nach Süden stoßen und kein Tier konnte vor ihm bestehen und niemand rettete aus seiner Hand. Und der Handel nach seinem Guttücken wurde groß. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock vom Westen her über die ganze Erde und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welche ich vor dem Flusse hatte stehen sehen, und er rannte ihn an im Grimme seiner Kraft. Und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner, und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. Es geht weiter, kommt nachher auch noch dran. Und der Ziegenbock wurde überaus groß, über die Maßen. Und als er stark geworden war, zerbrach das große Horn und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin. Punkt. Hier gehe ich nicht weiter. Jetzt kommt noch das kleine Horn. Das ist nicht mein Thema. Wie den meisten von uns bekannt, und ich habe diese Meinung von Arthur Buhl noch immer für richtig befunden oder befinde sie weiterhin für richtig. Und diese Auslegung des Textes geht, wie gesagt, auf Arthur Buhl zurück, der wohl in den 60er Jahren zu dieser Auslegung kam. Der Widder mit den zwei Hörnern sind Russland und China. Das kleinere Horn, das größer wurde, ist China, das später aufstieg. Der Ziegenbock mit einem ansehnlichen Horn zwischen den Augen, das ist dessen militärische Stärke. Den Ziegenbock deutet der Arthur Buhl auf die USA. Es geht hier um die endzeitliche Auseinandersetzung zwischen den USA und dem kommunistischen Block Russland und China. Nach meiner Meinung und vieler und anderer Brüder auch, steht dieses Geschehen in greifbarer Nähe. Wann, kann ich nicht sagen, ich bin kein Hellseher. Das bedeutet, wenn diese Auseinandersetzung kommt, dann wird Amerika, Russland und China angreifen, es militärisch vernichten und für einige Jahre, richtig, die Weltherrschaft antreten. Und nun noch ein Satz zu den Waffen. Da werden kaum Atomwaffen zum Einsatz kommen. Das hat man noch vor 50 Jahren gemeint. Es gibt heute ganz andere Waffensysteme, mit denen man großflächig Länder und Landstriche vernichten kann. Auslöser wird sicherlich das Geschehen um Israel sein. Doch in diesem Geschehen wird dann auch China die USA herausfordern, so könnte man sich das zurechtlegen. Gog und Magog sowie die Herausforderung Chinas werden der Auslöser sein. Diese Auseinandersetzung wird dann geschehen, wenn klar wird, dass der Gott Israel in sein Land eingreift. Die militärische Stärke von USA ist unglaublich hoch, viel höher, als man zu denken wagt. Da bin ich mit all den Aussagen über Amerika und von Amerika selbst einer Meinung. Mit dem Zusammenfallen der genannten drei Geschehnisse ist die Entrückung verbunden. Man wird erst einige Zeit nach diesen kriegerischen Auseinandersetzungen entdecken, dass die Gemeinde nicht mehr da ist. Ob es viele oder wenige sind, die entrückt werden, das kann ich nicht beurteilen. Der weiß es, aber eines weiß ich, dann ist Israel befriedet und die USA sind für kurze Zeit Weltmacht. Da möchte ich nochmal stehen bleiben. Wenn USA Weltmacht ist, dann sind sie Weltmacht. Und dann erfüllt sich sogar die sogenannte Herzland-Theorie. Was ist die Herzland-Theorie? Da gab es einen Mann, so kurz nach 1900, in meiner Erinnerung, der hieß Halford Mackinder. Und der hat die Herzland-Theorie entwickelt. Und mit ihm noch ein anderer Amerikaner, der war mal mehr der Seefahrerei zugewandt, der hat in die ähnliche Kerbe geschlagen. Das Herzland ist Eurasien. Wer dass wer Eurasien besitzt, in seinen Worten das Herzland, besitzt die globalen Rohstoffe. Das ist das Ziel. Die Seemächte werden es besitzen und das ist USA, damals England, aber heute USA eventuell mit den mit England zusammen. Zum Herzland gehört nicht Deutschland. Zum Herzland gehört nicht Japan, wird ausdrücklich gesagt. Im Gegenteil, die sagen, Deutschland muss klein gehalten werden und es darf keine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland geben. Wer die Politik der letzten Jahrzehnte beobachtet, sieht ganz genau, was hier gespielt worden ist und was hier gespielt wird. Wir können auch das Buch von Zbigniew Brzezinski lesen über die Geostrategie der USA. Genau das ist die Geostrategie. Also da wird sich auch diese Theorie erfüllen. Dann aber, nachdem der Ziegenbock über die Maßen groß geworden ist, nach Daniel 8,8, wird dieses große Horn zerbrechen und es werden vier ansehnliche Hörner an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin auftreten. Das waren damals die vier Diadochen, die dem Reiche Alexanders des Großen folgten und wo dann der König des Nordens am Schluss die Hauptrolle spielte, bis das ganze Geschehen dann vom Römischen Reich abgelöst wurde. Und so wird es am Ende wieder sein. Auf die Weltmacht USA folgen vier Diadochenreiche oder anders ausgedrückt, wird die Welt in vier große Regionen aufgeteilt. Brzezinski teilt es in fünf auf, der hat bestimmt auch bei Daniel abgeschrieben. Aber jedenfalls wird die Welt in vier große Regionen aufgeteilt werden. Das sind Osten, Westen, Süden und Norden. Auch hier wird sich das Hauptgeschehen auf den König des Südens und vor allem auf den König des Nordens konzentrieren. Der weitere Verlauf der Endzeit ist bekannt, Israel ist befriedet. Religiös werden die sieben Gemeinden entstehen und danach erscheint der Reiter auf dem weißen Pferd. Offenbarung 6, Vers 1, das ist der kommende Antichrist, der nunmehr die Hauptrolle in Israel spielen wird und danach in der ganzen Welt. Mit ihm beginnt die Endzeit. Dann wird der Tempel in diesen Jahren gebaut. Dann wird nach Sacharja 5 in der Ebene Sinai, das neue Babylon gebaut und ja, noch einige andere Dinge mehr. Zuvor muss aber festgehalten werden, dass Atumul diese Zeit zwischen Entrückung und dem Auftreten des Reiters auf dem weißen Pferd als 7 Jahre deutet. Ich habe es mehrfach gesagt, aber hier schreibe ich es nochmal. Und die dann abgelöst werden durch die 7 Makrejahre der Endzeit. Ich kann hier Arthur Muhl nur recht geben. Er hat diese beiden Hälften der Endzeit sauber herausgearbeitet. Der weitere Verlauf ist im Wesentlichen auch bekannt. Israel ist befriedet und für die Völker beginnen schon die Gerichte. Wer hier weiterarbeiten will, sollte noch einmal das Heft von Heinz Schumacher zur Hand nehmen. Die 70 Jahrwochen und die kommende Endzeit. Das Heft ist nicht mehr ganz aktuell, das stimmt, trotzdem aussagefähig. Leider ist es schon lange vergriffen, es ist ja schon 1963 erschienen. Und jetzt bin ich eigentlich am Ende und will auch gar nicht mehr weitermachen, denn jetzt müsste ich über die Mitte der sogenannten 70. Jahrwoche sprechen. Da ist der Einbruch des Feindes in Israel. Israel wird noch einmal zerstreut. Und dann der letzte Angriff, die Endlösung der Judenfrage mit einem Angriff auf Jerusalem. Und dann erscheint Jesus wieder. Und dann beginnt das 1000-jährige Reich. Wir stehen, so sehe ich das, in einer erstaunlichen Zeit. Und wir warten auf unseren Herrn. Deshalb haben wir am ersten Abend gesungen, wir warten dein, o Gottes Sohn. Das Wort Gottes ist unauflöslich, so hat es Jesus gesagt. Und ich sehe das auch so, dass wir einfach in Erwartung der Dinge stehen, die jetzt auf uns zukommen. Noch einmal, Ich weiß nicht, wann Jesus wiederkommt. Ob wir nächstes Jahr nochmal zusammenkommen, weiß ich auch nicht. Der Herr möge es uns zeigen und schenken. So viel für heute. Jetzt höre ich auf. Der Herr segne uns miteinander und lasst uns freuen, wie wir in diesen Tagen mehrfach gehört haben, über die Gemeinde und was wir zum Leib Christi gehören dürfen. Aber diese Dinge gehören auch dazu und vor allem gehört die Entrückung dazu. Das ist einfach wichtig. Nicht, muss noch so ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Nicht, da ist ein junges Paar, das will heiraten. Hoffentlich können wir vorher noch heiraten, das sind die kleinen Freunde, bevor Jesus wiederkommt. Ein anderer wollte irgendein Geschäft machen. Nein, nein. Die Entrückung ist das Entscheidende. Wir freuen uns. Und dann geht die Weltgeschichte und die Endgeschichte weiter. So viel für heute. Ja. Und jetzt bete ich noch mit euch. Herr Jesus, habe einfach Dank, dass du wiederkommst. Deshalb kommen wir auch zusammen, um zu hören, wie weit ist die Zeit, wann kommst du wieder. Aber dann auch die Frage, sind wir bereit? Und deshalb sind wir auch zusammen, dass wir zubereitet werden auf deinen einen großen Tag, dem wir entgegengehen. Und nun hast du in deinem Wort so viel darüber gesagt und geschrieben. Es gibt viele Auslegungen, ich weiß das alles. Aber vielleicht ist das doch der Weg, den die nächste Zukunft uns bringt, dass die Feinde Israels versuchen, eine Stadt, die heilige Stadt, zu belagern. Sie heranrücken und dann wirst du sie alle besiegen und wirst auch eine neue Weltordnung schaffen. Auch dafür danken wir dir, denn die wird auch dann zum Ziel kommen, du wirst mit ihr zum Ziel kommen und dein Reich und deine Herrschaft aufrichten. Und wir sind Zeugen davon. Und wenn wir dein Leib sind, dann sind wir mit dir. Wenn du wiederkommst, dann sind wir bei dir und werden mit dir alle Verheißungen hinausführen. Und dafür habe herzlichen Dank. Segne uns miteinander auch an dem Abend und geh mit uns. Dir allein sei die Ehre. Komme bald, Herr Jesus. Amen.